Die heutige Episode wird unterstützt von Relify.com. Wir bedanken uns vielmals für die Unterstützung. Was macht Relify? Relify ist eine digitale Plattform, die es euch ermöglicht, Webinhalte maximal netzrelevant zu formulieren. Das bedeutet, dass damit die Reichweite für euren Content einzigartig gesteigert wird und die Relevanz für die Zielgruppen exponentiell erhöht wird. Also um es kurz zu machen, Relify formuliert ihre Inhalte so, dass sie bei Google auf Seite 1 ranken. Tolle Sache, schaut es euch an, Relify.com, die Plattform für relevantes Schreiben im Netz. Relify.com. Relify schreibt sich wie folgt: relify.com. Nochmal, Relify, wenn ihr das in den Browser eingebt, bitte relify.com. Einfach über die Webseite anmelden, Bezug nehmen auf Erde 5.0 und einen kostenlosen Trial vereinbaren. Viel Spaß damit und jetzt geht's los. Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Podcast zum Perspektivwechsel. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land, zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
Morgen, Roland.
Und als Gast heute, wieder ein sehr besonderer Gast, ein Unternehmer, wie er aus dem Bilderbuch kommt, Dr. Jörg Haas. Einen wunderschönen guten Morgen, Jörg Haas.
Guten Morgen, Roland.
Jörg, um ihn kurz vorzustellen, ist Unternehmer aus Leidenschaft, wie man lesen kann, ist ein Visionär für digitale Transformation, hat auch schon sehr lange mit Softwareentwicklung und mit Cloud-Services zu tun, ist auch ein Experte für künstliche Intelligenz, ist von Haus aus promovierter Wirtschaftsinformatiker, auch wenn es schon ein bisschen länger her ist, glaube ich, und ist momentan in der Funktion, ist Gründer und Vorstand der Bonner HW Partners AG, der Bonn Visio Gruppe und der Invite Group. Und was es damit alles auf sich hat, wenn wir heute rund um das Thema, ich glaube ja Cloud Services, aber auch so ein bisschen in Richtung ja Corona-Hilfen und Hotelgewerbe, glaube ich, reden. Also wir haben heute einen bunten Blumenstrauß. Grüß dich nochmal, Jörg. Hallo, danke, dass du es einrichten konntest.
Sehr gerne.
Wir haben ja morgens immer unsere allseits beliebte Rubrik, Schlagzeile des Tages oder Thema des Tages. Karl-Heinz, wie immer, ich lasse dir den Vortritt. Was ist für dich so das Thema des Tages heute?
Also heute sind mal wieder ganz viele Dinge passiert. Ihr habt das alle mitbekommen. Der Bitcoin ist noch mal dramatisch abgesackt, ist jetzt nur noch bei 41.000 Euro. Das muss man sich mal vorstellen.
Da kommen die Tränen, ja.
Also vor 2,5 Jahren haben wir für 2.700 Euro den Bitcoin kaufen können. Jetzt ist er bei 41.000. Also ist schon crazy, ne? Aber man sieht, auch da passiert was. Dann gibt's natürlich ein paar traurige Nachrichten. Ihr habt das alle mitbekommen. Joe Biden, der ja gesagt hat, we are back, the United States is back. Und das finde ich super, auch wie er die Dinge in die Hand nimmt, sehr aktiv gestaltet, gemeinsam mit seiner Vice President. Ich glaube, die beiden machen einen super Job. Aber die mussten gestern den 500.000. Toten bedauern, ja, und haben daraus eine kleine Feier gemacht, um einfach darauf hinzuweisen. Und das ist ja noch nicht das Ende. In Deutschland haben wir inzwischen auch 68.000 Tote. Also ist schon,
schon eine ganze Menge, ja.
Jetzt hoffen wir alle, dass Herr Lauterbach nicht recht behält, denn er sagte ja, es droht eine dritte Welle. Mhm. Und gleichzeitig sagen Frau Merkel und Herr Söder, wir denken jetzt über Lockerungen nach, was ich für richtig halte. Aber die Müdigkeit bei allen Beteiligten ist irgendwie auch groß, ne? Ja, das sieht man besonders am Fußball. Ihr habt das alle mitbekommen. Gestern hat der BVB im Bus gefeiert, seine Fans verrückt, ohne Abstand zu halten. Aber da muss man auch sagen, in Köln am Aachener Weiher oder am Rheinufer war am Wochenende auch sehr viel los. Die Menschen sind es einfach leid. Ja, die wollen raus, die wollen die Sonne genießen, was man ja sehr gut nachvollziehen kann. Und wir werden ja gleich noch über die Wirtschaft sprechen. Die Dinge, die haben halt immer zwei Seiten. Ne? Auf der einen Seite Öffnung, auch kurzfristig. Heute, die Kinder sind ja seit gestern wieder in der Schule. Und auf der anderen Seite, was bedeutet das eigentlich, wenn du ein Unternehmen hast oder sogar wie Jörg Haas mehrere Unternehmen und wie reagieren wir dann mit der Politik auf das, was da passiert, vor allen Dingen auch, und ich glaube, da wird der Jörg uns einiges zu erzählen können, in Bezug auf die Ausgleiche, ne? Weil sagen wir, wir stehen dafür gerade, ist eine Sache, aber dann ist es auch wichtig, dass die Kohle irgendwann mal fließt, ja. Also, aber das sind aus meiner Sicht so die wichtigsten Dinge und ich kann nur alle auffordern, Leute, seid vernünftig, bleibt vernünftig, die Deutschen waren sehr diszipliniert, haltet Abstand, haltet die Aha-Regeln ein, dann kommen wir hoffentlich um eine dritte Welle drumherum.
Ja, das ist tatsächlich, denke ich, das hoffen wir alle. Jörg, wie sieht's bei dir aus? Was ist in deiner Perspektive so das Thema des Tages heute?
Was mich total begeistert hat schon die letzten Tage, ist die Marslandung. Also, dass wir es geschafft haben, dort oben wirklich einen Rover landen zu lassen, der Bilder rüberschickt. Heute Morgen habe ich im Radio schon gehört, den ersten Windstoß, die ersten Geräusche vom Mars. Also, das ist schon etwas total Begeisterndes, dass wir da hochfliegen und jetzt mal den Mars näher vornehmen, mal sehen, warum die Atmosphäre auf dem Mars in den letzten hunderten Millionen Jahren verloren gegangen ist. Auch um Rückschlüsse auf unsere Erde zu schließen. Also das war für mich das absolute Highlight.
Richtig, ja. Das war auch bei mir auf der Liste, genau das Video von der, also quasi die, wie man die Kamera sehen konnte, wie und der Ton natürlich auch dazu, wie der Rover da runtergegangen ist, mit welcher Geschwindigkeit auch und wie das auf den Punkt genau geklappt hat. Man konnte auch sehen, wie dann die Landetriebwerke, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber den Sand quasi so wegstoßen. Das war schon sehr bewegend. Also sowas wirklich so punktgenau von der Erde aus zu planen, zu steuern, da muss ich sagen, also wenn in der öffentlichen Verwaltung so viel Präzision möglich wäre und Echtzeit, dann glaube ich, wären wir alle, alle froh. Das war auch so mein Thema des Tages, genau.
Man muss natürlich dazu auch sagen, ja, ich glaube, in der öffentlichen Verwaltung täte sowas Not, überhaupt das Streben danach. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, also die Rover-Mission wurde, glaube ich, 12 Jahre vorher geplant. Ja, also hätten wir die Corona-Krise 12 Jahre vorher planen können, glaube ich, wäre das besser gewesen. Dazu muss man allerdings auch wissen, ich weiß nicht, wie viele Zuhörer das wissen, am 12. Februar 2012 hat es eine öffentliche Anhörung im Deutschen Bundestag gegeben, wo die Corona-Pandemie, also eine mögliche Pandemie, beschrieben wurde. Man hat gesagt, es wird wahrscheinlich ein Coronavirus sein, der uns besuchen wird. Und man hat die Vorhersagen sowas von genau betroffen. Man hat gesagt, kompletter Shutdown, es wird keinen Flug mehr geben, die Fabriken werden schließen, die Schulen werden schließen müssen, alles, der gesamte öffentliche Verkehr und das Geschäft wird niederlegen. Wir sollten dringend Masken kaufen, wir sollten uns vorbereiten und so weiter. Das war im Februar 2012. Und die ernste Frage, die sich Politik stellen muss, ist, warum ist nichts geschehen? Übrigens, im selben Monat, in derselben Anhörung nachmittags wurde dann nicht mehr über Pandemien gesprochen, sondern über Hochwasserschutz. Alle Maßnahmen zum Hochwasserschutz wurden ergriffen, keine Maßnahme zur Pandemievorbeugung. Und ich kann mir das eigentlich nur erklären, dass diese Perspektive, die da aufgezeigt war, so erschreckend war, dass keiner gesagt hat, Das kann möglich sein. Also jeder hat gesagt, ja, ja, lass mal. Also das war so schier unvorstellbar, dass keiner gesagt hat, wir tun irgendwas. Also wir beschaffen auch nur mal ein paar Milliarden Masken. Und das muss man sagen, den Vorwurf wird sich die Politik wahrscheinlich noch lange gefallen lassen müssen.
Es gibt beim RKI bis heute noch eine Beschreibung, eine Simulation für Corona-SARS-Virus-Pandemie. Und da, die kann man schön nachlesen, sind, ich weiß nicht, 20 Seiten bestimmt. Und da sieht man genau drin, was passieren wird, wie man reagieren müsste und so weiter und so fort. Also insofern, da hast du absolut recht, Karl-Heinz, das war nicht unvorhersehbar. Also man hat damit gerechnet, aber ja, man hat nicht darauf reagiert.
Jörg, es ist sogar noch schlimmer. Also wir müssen uns mal eins klar machen. Es gibt angeblich, also der SARS-Virus kommt ja aus den, also Covid-19 kommt aus der zontologischen Region. Ne? Das heißt, ja, genau, es ist eine bestimmte Virenklasse. Und davon gibt es circa 1,6 Millionen, schätzt man. 800.000 davon sind scheinbar gefährlich und aggressiv gegenüber dem Menschen. Wir haben jetzt 5 oder 6 kennengelernt, neben SARS, Schweinegrippe, Vogelgrippe, Covid-19 und Ebola. Das sind diese Virengruppe. Das heißt, da sind noch 799.994, die wir noch gar nicht gesehen haben. Aber umso mehr wir in die Urwälder dieses Planeten eindringen, umso näher wir der Natur rücken und natürlich dazu führen, dass wir Kontakt dann mit dieser Art von Virengruppen haben, das wurde bisher nicht bedacht. Und um das noch mal ein bisschen zu untermauern, neuerdings taut ja der Permafrost in Sibirien auf und auf einmal tauchen Viren auf, die 35.000 Jahre eingefroren waren und die jetzt quasi freigelegt werden. Ja? Und was das eigentlich heißt, also es gibt ganze Regionen, die inzwischen in Sibirien gesperrt werden für den Menschen, einfach weil man Angst hat, dass wir sonst mit diesen Viren wieder in Kontakt geraten.
Ach, Karl-Heinz, jetzt habe ich in der Vorbereitung mit dem Jörg gesagt, wir wollen immer auf eine positive Note enden. Jetzt machst du so viel Angst, so viel Weltuntergang, aber du hast natürlich recht. Also das Leben ist voller Gefahren und am Ende haben immer die überlebt, die sich am besten anpassen können. Und ich denke, das ist momentan auch so eine Phase, wo es um Anpassungsfähigkeit geht. Und da würde ich den Jörg jetzt auch gerade mal fragen. Jörg, ich habe gesehen, bei Scope Visio bietet ihr ja auch so eine digitale Lösung für Gäste, Check-in für Restaurants ein. Also ihr arbeitet ja quasi aktiv daran mit, dass Lösungsansätze kreiert werden, um Öffnungsszenarien und aber vor allem auch so eine empirische zahlenbasierte Nachverfolgung digital möglich zu machen und nicht nur auf dem Zettel Mickey Mouse draufzuschreiben und irgendeine Fantasietelefonnummer. Kam das an? Habt ihr das für euch in erster Linie selbst umgesetzt oder war das eine Sache, wo du viel Nachfrage gesehen hast? Es war ja ein kostenloses Angebot von euch.
Ja, also Roland, ich mache mal gerade Klammer auf, Klammer zu, bevor ich dir auf die Frage antworte und gehe nochmal ganz kurz auf das, was Karl-Heinz gesagt hat, drauf ein und bringe aber den Bogen rüber genau zu dieser Corona-Pandemie heute. Karl-Heinz, du hast richtig gesagt, das ist eine zoologische Variante. Die zoologische Variante ist super interessant für sehr viele, die von der Pandemie unternehmerisch getroffen werden und eine Betriebsschließungsversicherung haben. Weil was nicht geklärt worden ist, ist ja ein großer Streit, ist der Coronavirus für die Betriebsschließung relevant oder nicht? Ja. Und die zoologische Variante steht in vielen dieser Betriebsschließungsversicherungen halt drinnen, die anderen Viren herausnehmen und die gerichtlich klären zu lassen, ob die zoologische Variante, die ja beim SARS-Virus gegeben ist, ausreichend ist, um die Betriebsschließung doch zu genehmigen und nicht abzulehnen, ist noch eine ganz, ganz spannende Frage. Also für viele Unternehmer mal schauen, ob in ihren Verträgen der Betriebsschließung die zoologische Variante mit drin steht. Zu deiner Frage, Roland. Wir haben eine Kontaktnachverfolgungs-App entwickelt. Und zwar ist mir vollkommen auf den Keks gegangen, dass wir Deutsche nicht digitalisieren können und dass wir alles per Hand und Zettel und zu Fuß machen. Ja, wir reden von DSGVO, von persönlichen Datenschutz und haben dann auf den Zetteln und Listen aller Restaurants dann die Namen stehen von allen, die wir alle lesen können mit Adresse und Telefonnummer und E-Mail und sonst irgendwo was. Und ich frage mich, das kann doch gar nicht sein. Im 21. Jahrhundert in Deutschland macht man alles von Hand zu Fuß. Und wir haben dann die Initiative in der Scopvisio nach vorne getrieben, haben eine Corona-App gebaut, so variabel, dass sie für jeden Bereich eingesetzt werden kann, ob beim Friseur, ob in der Kirche, ob im Restaurant, im Hotel oder bei jeder Veranstaltung. Ganz easy, einmal eingegeben, seine eigenen Adressen ist sie jedes Mal wieder zur Verfügung stehen und vorgelegt. Wir haben hinten dran eine komplette Administration, wo man Sachen hinterlegen kann, wie beispielsweise eine Menükarte, um auch kontaktlos dann bestellen zu können, damit wir hingehen können und diese gesamte Kontaktnachverfolgung messen können, also digital aufnehmen können, digital auswerten können. Wir können sehen, wenn man Tischnummern oder Banknummern in Kirchen oder sonst was hat, wer beieinander gesessen hat, können diese Sachen filtern nach Uhrzeit, nach Minuten, wann die da waren und nicht da waren und die gesamten Informationen elektronisch per Klick rübergehen an die Gesundheitsämter. Ja. Digitalisierung würde uns so helfen, wenn wir es richtig machen würden, als Prophylaxe hier in dieser Pandemie. Und wir Deutschen sind zu dumm. Du hast gefragt, wie weit ist das angekommen? Wir haben das rausgebracht im September. September, Oktober ist es gelaufen ohne Ende. Und dann kam der Shutdown wiederum im November. Und seit November bis heute ist das Interesse total abgeflacht. Also zurzeit denkt wieder keiner daran, als wenn man sich nicht vorbereiten müsste jetzt auf die Zukunft. Und von daher, jeder, der das möchte, auf die Seite von der Scopvisio gehen, sich die kostenlose Kontakt-App für jedes Bundesland, für jede Einrichtung, die er sie braucht, runterladen, einfach nutzen.
Also, aber das ist ja ein wichtiger Punkt, was du da sagst, Jörg. Also zum einen, das war auch der Hinweis, den ich vorhin noch geben wollte, Roland. Du weißt, ich bin der Letzte, der negativ ist. Ich sag nur, wir sollten vorbereitet sein. Ja. Es geht ja letztendlich darum, in welcher Zukunft wollen wir denn leben und wollen wir wieder Überraschungen erleben. Ja, ja. Und weißt du, was ich halt so erstaunlich finde, dass wir so wenig lernen. Also, dass wir nicht lernen aus der Vergangenheit. Also wenn ich mir das angucke, Jörg, du hast auch Kinder, die sind zwar auch schon ein bisschen älter, aber was in den Schulen im Moment passiert, ist ja schlichtweg gesagt ein Skandal. Das ist keine Katastrophe, weil eine Katastrophe, das wäre was, was über uns kommt und nicht beherrschbar gewesen wäre. Aber das, was in den Schulen, in der Bildung passiert ist in den letzten Jahren, das war einfach schlechte, miserable Vorbereitung. Das heißt, das wäre Sätzen 6, hätte man in der Schule gesagt. Ja, so. Und das war so vorher. Aber ich meine, wir dürfen nicht überrascht sein, wenn wir wenn Kinder geboren werden, wissen wir ja, 6 Jahre später werden die eingeschult, dass dann trotzdem zu wenig Klassen und Lehrer zur Verfügung stehen, weil man das nicht wusste, dass die jetzt in die Schule gehen. Dann muss man sagen, das sind ja ähnliche Mechaniken, die da wirken. Und wo ich halt für appelliere, lasst uns jetzt mit dem Thema ernsthaft auseinandersetzen. Das, was auch morgen noch passieren kann, dann sind wir vorbereitet. Und ich sage ja immer, Erde 5.0, die Zukunft provozieren, heißt eben, das zu gestalten, was notwendig ist. Und Jörg, ich war von dieser Marslandung auch super begeistert. Es ist faszinierend, wie Menschen auf den Punkt genau nach 12 Jahren auf den Millimeter bestimmen, was passiert. Ein paar hundert Millionen Kilometer von uns entfernt. Übrigens ohne menschliche Kontrolle, weil das Ding ist so weit weg. Jedes Signal dauert, glaube ich, 20 Minuten, bis es dahin wandert. Also es ist verrückt.
16, ja.
Wir oder 16, wir können das tun und wir können, wenn wir sauber planen und uns vorbereiten, das auch gestalten. Das Problem ist nur, wenn Politik immer nur hinter den Dingen herläuft, also immer nur die Feuer gerade austritt, die aktuell brennen. Und ehrlich gesagt, das stört mich auch. Ich meine, wir haben Trump-Populismus vorgeworfen, zu Recht, und Putin und anderen auch. Aber ehrlich gesagt, manchmal denke ich mir auch, unsere eigenen Politiker, wir sind auch nicht so viel weiter davon weg. Heute Morgen höre ich auf NTV eine Nachricht, wir haben eine Impfschwemme auf einmal, ja. Also ich sag, was ist das denn für ein Wort? Also wir haben jetzt mehr Impfstoff und jetzt wird auf einmal viel. Und dann macht man daraus so ein Wort wie Impfschwemme. Also für mich klingt das irgendwie negativ und ich sag, wir sollten aufhören, die Dinge zu populisieren, sondern wir sollten ernsthaft daran handeln und tätig werden.
Jörg, du sagtest eben, also Deutschland kann nicht digitalisieren oder vielleicht sind wir zu dumm dafür. Wir hatten den Achim Berg auch mal zu Gast von der Bitkom, der sagte, Deutschland kann alles, wir können das alles, wir haben alle Ressourcen. Und da, Karl-Heinz, du sagst, die Politik ist manchmal auch, oder vielleicht liegt es auch an unserer föderalen Struktur schuld. Warum tun wir uns so schwer damit, gerade jetzt, das ist ja vollkommen richtig, was du gesagt hast, Karl-Heinz, man wusste, dass die Kinder irgendwann wieder in die Schule kommen. Man wusste, dass irgendwann mal Restaurants wieder geöffnet werden müssen. Man hat ja auch Zeit gehabt, jetzt etliche Monate Dinge vorzubereiten und richtig klar, glasklar, generalstabsmäßig durchzuorganisieren. Und selbst das mit der Verteilung der Impfstoffe klappt nicht. Sind wir einfach überorganisiert und zu Tode verwaltet? Schwimmen wir zu arg im eigenen Saft, sodass wir die wesentlichen Dinge nicht mehr hinkriegen? Wie ist da, Jörg, wie ist deine Einschätzung da?
Ja, ich habe eine ganz radikale Einschätzung. Wenn ich sehe, was wir bürokratisch machen, dann ist das in Deutschland, hat das so ein Überhand genommen. Man sieht das jetzt auch in der Umsetzung der Corona-Hilfen. Man sieht das bei so vielen Maßnahmen, dass wir einfach nicht mehr schnell genug und unkompliziert reagieren können. Ja. Wir sind das Land, was regelt. Man kann nicht immer alles regeln, sondern manchmal muss man einfach machen. Umsetzen, durchsetzen, schneller werden. Ich sage, wenn wir ein Viertel aller Verwaltungsbeamten kommunal, Landesebene, Bundesebene abschaffen und dafür eine extreme Digitalisierungswelle fahren, sind wir viel, 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 viel besser dran. Also wir werden viel effizienter werden. Wir haben nicht zu wenig Leute in der Administration, wir haben viel zu viele dort drin und glauben, wir müssten jede Kleinigkeit ändern. Der Karl-Heinz hat eben Schulen als Beispiel gebracht. Der eigentliche Skandal ist, dass wir von März letzten Jahres bis diesen Jahr 12 Monate fast nichts gelernt haben, wie wir in der Schule wirklich vorgehen müssen, wie wir umsetzen müssen, welche Lernplattformen wir haben, wie wir hier raus eine Methode machen. Wir schauen zu und hoffen, dass man mit irgendeinem Zoom oder sonst was dann die Lehrer Unterricht durchführen. Und wir reagieren gar nicht. Sieht man Microsoft, die Teams gebaut haben. Die haben Teams, haben die innerhalb von einem Jahr sowas von breit und ausgebaut und gemacht und getan und sonst was. Das wäre eine Welle für eine ganze Welt gewesen im Unterricht oder Schule. Und wir packen die Sache nicht mehr an. Wir wollen die Regeln aber nicht machen.
Ja, also ich kann den Jörg nur unterstreichen. Ich selber bin involviert in einer deutschen Großstadt und wir haben dort eine Vision für diese Stadt entwickelt. Eine Vision, die als Zielbild gelten wird. Und wir haben uns dann verschiedene Prozesse angeguckt in den Ämtern, weil eines der Ziele war Bürgerservice im Mittelpunkt 24/7. Und in dieser Stadt ist es so, dass sie im Moment knapp 24.000 Angestellte in der Stadt haben. Also es ist schon ein richtiges Thema. 5 Milliarden Budget ist das Stadtsäckel groß. Und das Thema, was wir dort hatten, war, dass zum Beispiel ein Bauantrag zwischen 9 und 12 Monate dauern kann, einfach weil die Formulare, die Aktenordner physisch, also ihr müsst euch das vorstellen, bei einem Großprojekt, Jörg, du kennst sowas, da hast du mal schnell 4, 5, 6 Ordner an Antrag, die dann weggehen und die gehen dann hin und her zwischen den Ämtern und wenn nach 3 Monaten festgestellt wird, da fehlt was, dann geht das zurück und wieder hin und her. So. Und wir haben gesagt, wenn das digital wäre, könnte man diesen Prozess von 9 bis 12 Monaten wahrscheinlich auf 3 bis 4 Wochen reduzieren. Allein indem man die Akte vernichtet, also papierlos macht. Mal abgesehen davon, dass wir den halben Amazonas damit retten würden, wenn wir das tun würden. Aber es geht auch schneller. Und Bürgerservice im Mittelpunkt heißt ein Service, der 24/7, also wo du deine Termine nachts um 12 machen kannst mit dem Amt. Vielleicht brauchst du den Termin auch gar nicht mehr, weil der Personalausweis dann demnächst ja auch digital zu dir kommen könnte. Also dein Ident-Verfahren. Wir reden sicher gleich nochmal über das Thema, was du hast, Jörg, Datensouveränität. Das zweite ist, dass du natürlich damit, also wir haben mal grob ausgerechnet, dass man die Arbeitslast im Moment, die 24.000 Leute tun müssen, und eigentlich müssten wir schon wieder die nächsten 2.000 einstellen, weil die Last im Moment nach oben geht, dass man die locker um 25%. Jörg, unsere Berechnungen haben sogar ergeben, man könnte wahrscheinlich auf 50% der Leute verzichten. Oder ja, sie für andere Bürgerservices einstellen, weil zahlen tun wir sie ja eh. Also das heißt, wir könnten die Produktivität erhöhen, wir würden der Umwelt einen massiven Gefallen tun und gleichzeitig würde der Bürgerservice auch noch besser. Wenn das kein Ansporn sein sollte, den technologischen Fortschritt zu nutzen, dann weiß ich es nicht.
Wir haben ja in der Scopvisio, als wir hingegangen haben, eine Homeoffice-Lösung kostenfrei rausgegeben jetzt in der Pandemie. Und diese Homeoffice-Lösung ist wirklich das virtuelle Zusammenarbeiten, gemeinsam virtuell arbeiten, Schreibtische virtuell zusammenrücken, wird da drin unterstützt. Man kann gemeinsam an Dokumenten arbeiten in der hochsicheren Cloud und so weiter. Viele Unternehmen haben darauf zugegriffen und haben das genutzt. Es gibt keine einzige öffentliche Verwaltung, nicht kommunal, nicht Landesebene, nicht Bundesebene oder sonst was, die nur reingeschaut hätte und einmal ausprobiert haben. Die haben das gar nicht im Kopf, ja, wie man effizient wird, wie man nach vorne geht, wie man wirklich auch in so einer Krise lernt und auch eine Kommune mal digitalisiert. Nee, die bleiben zu Hause und machen Homeoffice, aber wie? Ja, und wenn wir nicht die Instrumente nutzen der Digitalisierung und diese auch hochprofessionelle Instrumente, dann wird das nie was werden. Und das Denken fehlt einfach in unseren kommunalen Verwaltungen. Das ist wirklich, wirklich, wirklich ein Riesendefizit von uns Europäern und besonders uns Deutschen.
Ich habe das mal so geschildert, Jörg. Ich glaube, das war auf einer Veranstaltung, die ihr gemacht hattet, damals den Cloud Day, den ihr ja regelmäßig veranstaltet habt. Und da habe ich gesagt, nur wenn es digitalisiert ist, kannst du es vernetzen. Und wenn es digitalisiert und vernetzt ist, erst dann kannst du es automatisieren. Ja. Und Automatisierung ist nichts Schlechtes. Im Gegenteil, sie erhöht die Wettbewerbsfähigkeit. Sie erhöht die Betriebsfähigkeit im Sinne von 24/7, ja, weil keiner von uns möchte 24/7 im Büro sitzen und Anträge ausfüllen oder beantworten und Termine koordinieren. Aber sie führt gleichzeitig zu einem technologischen Fortschritt und Produktivitätsgewinn, der für die Gesellschaft wichtig ist. Ja, dadurch wird sich Arbeit verändern. Das haben wir immer gesagt. Aber die Frage ist, wenn ein Roboter, ein Software-Roboter Arbeit tun kann, ist die dann überhaupt menschenwürdig? Ja, also sollten wir den Menschen nicht auf die Jobs ansetzen, wo Kreativität, Sozialverhalten, Empathiefähigkeit gefordert ist und nicht auf die Dinge, die in Anführungsstrichen ein Software-Roboter oder ein Programm erledigen kann, weil das ist in der Regel wenig anspruchsvoll.
Karl-Heinz, wir digitalisieren den ganzen Finanzbuchhaltungsprozess, machen den zu 70-90% vollautomatisch über künstlich intelligente Verfahren. Jetzt kommen dann die Diskussionen auf, ob wir Arbeitsplätze zerstören. Schaut man auf die demografische Pyramide, die wir haben, und wir sehen, wie viele jetzt in die Rente hineingehen. Immer weniger jüngere Leute sollen die Produktivität und den Wohlstand aufrechterhalten. Wir wollen noch weiter Wohlstand haben. Wollen wir das denn machen, wenn wir nicht viel, viel produktiver werden und wir zeigen auf, wie man mit künstlich intelligenten Verfahren produktiv wird?
Absolut.
Könntest du dir denn vorstellen, Jörg, wir hatten ja, kommen wir mal auf die öffentliche Verwaltung zurück, gerade auch zum Beispiel in vielen Kommunen gab es ja mal so einen Trend, sogenannte Public-Private Partnership, da hat man dann, sagen wir mal, private Firmen mit reingenommen, Kronjuwelen verkauft, Wasserwerke, ähnliche Dinge, die man dann vielleicht nach 20 Jahren auch wieder zurückgekauft hat, aber die Softwarekonzerne, nehmen wir mal zum Beispiel Amazon, die fangen ja in den USA schon ganz massiv an, dort fangen sie, soweit ich das sehe, im Bereich Gesundheitswesen an und Versicherungen und solche Dinge, dass wir irgendwann mal solche Services an Großkonzerne abgeben werden. Also in Deutschland kann ich mir das kaum vorstellen, aber auf der anderen Seite, man merkt ja in den letzten Jahren, alles ist möglich irgendwann mal. Verlieren wir vielleicht diese Datensouveränität, was öffentlicher Hand ist, auch noch? Also das kann ich mir kaum vorstellen, aber wie siehst du diese Vision?
Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir einen hohen Datenschutz brauchen. Also ich bin gar nicht gegen Datenschutz, auch nicht gegen personenbezogenen Datenschutz. Und dass die EU da auch was machen musste, ist mir auch absolut klar. Dass wir Sicherheitsmechanismen und Zertifikate brauchen, bin ich mir sicher, dass so ein C5 Cloud-Testat vom BSI richtig ist. Alles wahr. Das ermöglicht uns dann aber auch hoheitliche Verfahren zu automatisieren über privatwirtschaftliche Unternehmen, weil es kommt nicht darauf an, ob es in einer Behörde gemacht wird oder ob es in einer Unternehmung gemacht wird, sondern dass es sicher ist, dass es nicht manipuliert werden kann, dass nicht ein fremder Einfluss reingegeben werden kann. Es kommt also aus meiner Sicht nicht auf behördliche, dass wir das mit Beamtentum machen müssen oder öffentlicher Hand, sondern dass es von dem Staat kontrolliert werden kann und wir eine Sicherheit haben. Und da bin ich fest überzeugt, dass ganz viele öffentliche Verfahren und Prozesse über privatwirtschaftliche Unternehmen viel sicherer, viel neutraler und viel schneller abgearbeitet werden könnte, als es heute ist. Der Karl-Heinz hat eben angesprochen, das Baurecht. Also bevor wir eine Baugenehmigung in Deutschland hier bekommen, in den Städten, ist das ja Wahnsinn. Wir zum Teil jahrelang brauchen wir für eine Baugenehmigung, um dann innerhalb von anderthalb Jahren das Gebäude zu bauen. Solche Prozesse sind sowas von verhindernd der wirtschaftlichen Prosperität einer Stadt, dass eine Stadt überhaupt gar nicht mehr sich erlauben kann. Also ich bin der vollen Überzeugung, dass es keinen Verlust von Souveränität oder Datensouveränität oder öffentlicher Handsouveränität ist, wenn in einem klar geregelten, sicheren Umfeld privatwirtschaftliche Unternehmen hochautomatisiert öffentliche Prozesse für einen Antrag eines Personalausweises, für einen Bauantrag, für irgendwas eben halt durchführen. Sicherlich braucht es nachher noch Menschen, die urteilen, die auch Einfluss nehmen. Das können auch weiterhin öffentlich-kommunale oder auch Landesbeamte sein. Aber das sind dann viel weniger, weil der Prozess insgesamt optimiert ist.
Also vielleicht an dem Punkt nochmal, Jörg, das Thema der Datensouveränität. Also ich beschreibe es gerne am Beispiel der Corona-App. Ja, wir geben zwar jeden Tag Apple, Google und Facebook alle unsere Daten. Siri kann mithören und Auswertungen daraus machen. Da haben wir überhaupt kein Problem. Wenn Herr Spahn dann aber sagt, hör mal, gib mir mal eure Daten, übrigens anonym, das Verfahren ist jetzt auch schon wieder ein Dreivierteljahr her, da hat man im Bundestag gewollt, dass Tests, also die Daten von klinischen Tests zur Krebsforschung öffentlich gemacht werden in einem großen Open-Data-Projekt und das ist abgelehnt worden mit der Begründung Datenschutz. Also im Klartext müssen wir sagen, sowohl bei der Corona-App, die Corona-App hätte jeden Kontakt mit einem jemandem, der positiv getestet ist, sofort melden können. Die Mitarbeiter in einem Gesundheitsamt hätten auf Knopfdruck alle 140 oder wie viel Kontakte es auch immer waren, informieren können und die Nachverfolgung wäre überhaupt kein Problem gewesen. Aber wir haben Datenschutz vor Lebensschutz gestellt, um das mal klar zu formulieren, ja. Und ich hatte das schon mal erwähnt in einem vorhergehenden Podcast. Ich habe mal mit dem Gerhard Baum, den ich sehr geschätzt habe, dieser FDP-Politiker, der sich sehr immer für Datenschutz eingesetzt hat, der übrigens damals auch verhindern wollte, dass man PCs im Bundestag einführt, ja, weil Datenschutzproblematiken auftreten könnten. Muss man ein bisschen heute lachen, das war in den 70ern. Aber der Gerhard Baum, der sagte, ja, aber es geht um Datensparsamkeit und bla bla. Und da sage ich, Herr Baum, Sie verstehen das Paradigma nicht. Datensparsamkeit würde bedeuten, Sie haben ein Auto, das demnächst selbst fährt und dieses Auto wird in der Sekunde irgendwie 150 Megabyte an Daten produzieren aus dem Umfeld über Kameras, Sensorik und so weiter. Und dann baue ich Ihnen eine Datenspartaste ein, dann braucht das nur noch 10% der Daten. Doof ist nur, das fährt für jeden dritten Baum und überfährt jeden zweiten Passanten, ja, weil Datenschutz oder Datensparsamkeit in einer Welt, die so datenreich ist und wo der Reichtum tatsächlich begründet wird durch den Datenreichtum, also sprich, indem man sie hat und auswertet und künstliche Intelligenz anwenden kann, das Paradigma ist nur in Deutschland nicht verstanden worden. Wie gesagt, wir stellen Datenschutz vor Lebensschutz und das ist pervers und ehrlich gesagt auch asozial.
Also Datenschutz und Datensouveränität wird aus meiner Sicht sehr falsch verstanden. Ich bin ein totaler Fan von Datenschutz. Die DSGVO war weit überfällig, musste unbedingt kommen. Nur Datensouveränität heißt Selbstbestimmung. Das heißt, der einzelne Nutzer soll selbst bestimmen können, welche seiner Daten wo und wie irgendwie breit veröffentlicht werden können oder auch seine personenbezogenen Daten, wer die haben darf. Bezogen auf die Corona-App. Wir haben keine Datensouveränität, weil wir sind ausgeliefert dieser App und dürfen unsere Daten nicht breiter rausgeben, als wir wollen. Wenn ich die Möglichkeit hätte, da drinnen durch einen Tastendruck zu sagen, ich bin bereit, meine Daten sollen zum Schutz der anderen veröffentlicht werden anderen dürfen darüber informiert werden, dass ich Corona habe und ich das selbst entscheiden könnte, das wäre Datensouveränität. Ich habe keine Souveränität. Falsch verstanden, ja, richtig gedacht, auch in den verschiedenen Paragraphen ganz richtig formuliert, setzen wir das komplett falsch um. Ja, wir haben keine Datensouveränität. Das wäre nämlich, wenn ich selbst entscheiden dürfte, wo meine persönlichen Daten eingesetzt werden oder nicht.
Genau. Stattdessen lassen wir die Daten dann eben den GAFAs, ne, den Facebooks, den Googles, den Apples. Die machen alles damit, spielen uns die Daten, führen die ab, verkaufen die an die großen Werbetreibenden dieser Welt, die Daimlers, die Lufthansas, die Chryslers und Co. und verkaufen uns die Ergebnisse dann zurück. Und wir, Entschuldigung, Deppen in Deutschland, zahlen die ganze Zeit. Und also Roland und ich, wir arbeiten an einem Projekt, da geht's um Datensouveränität, weil wir sagen, in Deutschland, in Europa wird die Datensouveränität erfunden werden. Die wird nicht in Amerika und auch nicht in China erfunden werden, weil die haben dieses Verständnis dafür gar nicht. Und meine These ist, wir brauchen das aber dringend. Wir müssen diese Systeme umkehren. Und eines Tages wird der Konsument für seine Daten Geld bekommen, weil der Intermediär, der Mittelsmann, also die Facebooks, die Googles, die Apples, die heute unsere Daten vermarkten, die werden nämlich wegfallen, weil die Digitalisierung frisst auch die eigenen Kinder sozusagen, also die Revolution. Und meine These ist, in wenigen Jahren werden diese Modelle umgekehrt sein und dann wird man für seine Daten als Souverän seiner Daten sogar den Mehrwert spüren, gegebenenfalls eben wie so. Wie früher hatten wir ja die Rabattmärkchenhefte oder Loyalty-Programme und da bekommst du dann Punkte dafür, dass du Dinge tust und am Ende des Jahres kannst du dafür eine neue Waschmaschine kaufen. Das ist meine These.
Wenn wir mal kurz genau auf diese Endverbraucherperspektive nochmal gehen und ich komme nochmal gerne auf Amazon zurück. wenn man sich das anschaut, wie die letztlich zu einer systemkritischen Plattform geworden sind heutzutage, das ist ja wirklich der Knaller. Und wenn man dann versucht, sagt, naja, das ist ja, okay, meine Daten, gut, ich habe hier One-Click, kann ich was kaufen, das ist natürlich sehr convenient, das ist eine niedrige Barriere. Aber nachhaltig ist das irgendwie auch nicht. Es ist nicht lokal. Steuern werden auch nicht innerhalb von Deutschland so abgeführt, wie wir es als Unternehmer machen müssen. Also da hängt ja was schief, ne? Und ich habe jetzt einige lokale, fangen wir erstmal an bei einer nationalen Lösung, bei einem großen Player Galeria Kaufhof. Jetzt habe ich da versucht, mal Spielzeug zu bestellen, weil da steht bald ein Kindergeburtstag an. So. Und dann melde ich mich an und freue mich schon, okay, Anmeldeprozess geht noch einigermaßen gut. Da kann ich auch irgendwie Zahlungsmittel angeben, was ich schon habe, finde ich auch gut. So. Und dann wird mir angezeigt, ja, dieses und jenes Spielzeug, ja, alles grün. Und dann klicke ich drauf, will es kaufen. Dann heißt, nee, da müssten Sie jetzt bitte nach Karlsruhe fahren, da können Sie das per Click und Collect abholen. Und dann sage ich, ach so, wie bitte? Und wenn ich dann irgendwie was liefern lassen möchte, einen Wasserkocher, dann steht da als Liefertermin Juni. Und dann sage ich, ach Leute, habt ihr den Knall noch nicht gehört? Das kann es doch nicht sein. Also man will quasi lokale, jetzt auch nicht kleine Unternehmen, aber lokale Player, die wirklich in großer Bedrängnis sind, was Onlinehandel oder was Handel an sich angeht. Man möchte die unterstützen und es macht einfach überhaupt keinen Spaß und es ist vollkommen unrealistisch. Genauso auch lokale Initiativen. Warum gibt es noch keine Plattform, wo lokale Händler ihre Waren anbieten können? Ja, wir reden ja viel über Plattformökonomie. Und dann lokale Lieferdienste das ausliefern. Es gibt verschiedenste Ansätze. Ich kenne auch einen in der Pfalz, die das machen. Die sagen, die Einzelhändler wehren sich dagegen. Sie wollen nicht zu Paketversendern werden. Ich habe auch vor kurzem ein Video gesehen auf Instagram über einen Einzelhändler aus Speyer, wo ich sage, das tut mir auch im Herzen weh, dass sein Geschäft jetzt zu ist. Aber wenn man den Knall noch nicht gehört hat und auch nicht davon ausgeht, man muss seinen Service anpassen an den, der es am besten macht. Warum ist das so schwer, Jörg? Also du bist eher im B2B-Bereich unterwegs, aber was glaubst du denn, warum tun sich die Deutschen so schwer, da das einmal technisch so umzusetzen, dass es gut funktioniert und dann vielleicht auch noch von der Business-Seite sich dann noch anzuschließen und sagen, ja, da mache ich als Gewerbetreibender mit und lade da meinen Warenbestand hoch und versuche so zu überleben, auch zum Teil, zumindest momentan.
Ich glaube, ein gefüllter Magen lernt nicht gut, der Bauch lernt nicht gut. Uns geht es verdammt gut. Und die letzten Jahre hatten wir einen riesen Hoch gehabt. Wir schwelgen in einem Wohlstand, den wir noch nie vorher hatten. Wir haben den Knall in der Welt nicht gehört, was passiert. Und das größte Risiko für den Wohlstand unseres Volkes ist, dass wir nicht mehr innovativ, nicht mehr schnell, nicht mehr flexibel genug sind. Ja. Wir sind das Land der Hidden Champions. Der Hermann Simmern bringt das ja immer auf den Punkt. Der Nischenanbieter von Weltmarktführern, die sich auch in Spezialgebiet konzentriert haben und das unglaublich gut machen und damit auch die ganzen Weltmärkte erobern. Das ist unsere Spezialität in der Vergangenheit gewesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man gearbeitet und war fleißig und war bemüht und wollte wieder hochkommen und wollte zeigen, dass man es kann. Man war hungrig, dieser Pioniergeist, was verändern zu wollen, nach vorne zu gehen, nicht konservativ, sondern innovativ zu denken. Der Spirit geht uns verloren. Wir werden immer komplizierter, wir werden immer regulierter, werden immer bürokratischer und wir reagieren nicht auf Veränderung. In der Informatik sprechen wir von Agilität. Agilität ist die Fähigkeit, auf Veränderungen zu reagieren. Und genau das ist die Fähigkeit, die wir brauchen, um auch unternehmerisch, wirtschaftlich in der Zukunft überleben zu können. Wenn ich auf Amazon gehe, dann passiert mir das nicht. Ich klicke durch, habe die Sachen bestellt, mit PayPal durch, gebucht und habe übermorgen spätestens die Ware bei mir zu Hause. Und das sind einfach die Services und die Gedanken. Warum konsumieren wir Google, Facebook, Amazon, Microsoft und so weiter? Alle großen IT-Hersteller kommen nicht aus Europa. Ja, SAP ist der letzte große IT-Hersteller im B2B-Bereich, den es noch gibt. Sonst haben wir keinen hier in Europa. Aber wir nutzen diese Software und konsumieren die wie selbstverständlich jeden Tag. Ja. Also uns fehlt wirklich die Fähigkeit, mal schnell, mal risikohaft, mal unkonventionell zu denken. Ja, das Gedankengebäude von einem Einstein, der alles in Frage gestellt hat und nichts gelten gelassen hat und damit unglaublich neue Erkenntnisse gesammelt hat. Diese Fähigkeiten fehlen uns, die wir wirklich viele, viele Jahre hatten. Ich sag mal, aus von Mitte des 19. Jahrhunderts bis Ende des 20. Jahrhunderts waren wir viel besser und uns geht es, glaube ich, heute zu gut.
Also es ist ja tatsächlich so, Jörg, Krise ist immer auch Chance.
Ja, ne? Zum Glück.
Krisis, bewerten, beurteilen, Katastrophe von Kata und Strephein. Also Kata bedeutet herunter, herab und Strephein bedeutet wenden, umkehren. Also die Katastrophe war nicht der Endpunkt, sondern der Wendepunkt bei den alten Griechen. Und ich frage mich, also Josef Schumpeter, den ich sehr gerne zitiere und auch oft hier, mit seiner schöpferischen Zerstörung, die notwendig ist, um die etablierten Wirtschaftssysteme neu zu ordnen und Systemfehler zu beheben. Und einer der Systemfehler, den du gerade angesprochen hast, ist Bürokratie. Also wir haben eine Bürokratie und eine Langsamkeit entwickelt, übrigens auch durch den Föderalismus. Ich weiß nicht, ob das allen Zuhörern so bewusst ist. Der Föderalismus wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gefordert von den Amerikanern. Gesagt, wir machen ein föderales System, dass die, wenn doch mal sowas wie Nazi hochkommt, dass er nicht so schnell das Land durchdringen kann. Also schaffen wir föderale, regionale Strukturen und die entschleunigen. Jetzt haben wir die Entschleunigung, aber wir müssen jetzt also zum Beispiel in Kunst, Kultur, in Bildung und offensichtlich auch im Gesundheitswesen müssen wir uns die Frage stellen, hat der Föderalismus da mehr Vor- oder mehr Nachteile und ist die Entschleunigung da gut oder eher nicht gut? Ne? Und ich sage nicht, wenn wir nach Paris gucken, also Frankreich, da gibt es dieses föderale System nicht. Da ist alles in Paris und vieles funktioniert aus meiner Sicht noch viel, viel schlechter wie bei uns. Also wahrscheinlich ist der Gedanke, ein hybrides Modell zu machen, sehr erstrebenswert und den sollte man wirklich mal anstoßen, vielleicht auch auf der Politikerebene, damit die mal zu neuen Erkenntnissen kommen.
Also ich bin kein Gegner vom föderalen System, aber wir haben zu viele Bundesländer. Wir brauchen kein kleines Saarland oder Bremen oder Hamburg oder sonst was als Stadtstaaten und Ministaaten. Und wenn wir 6 oder 7 Bundesländer hätten, wäre das genug. Aber jede Reform scheitert ja daran, dass keine Landesregierung ihre Macht aufgeben will. Ja, man hat ja Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen schon mal zusammenbringen wollen. Also das wäre ja auch genau richtig gewesen. Ja. Aber das schaffen wir nicht. Also ich gebe dir vollkommen recht, ein föderales System hat seine Vor- und seine Nachteile. Hybrides System wäre, was wir ja eigentlich auch haben hier in Deutschland, wäre eigentlich das Perfekte. Aber so klein, ja, so ein Millionen kleines Saarland, das bringt gar nichts aus meiner Sicht. Wir können auch nicht wirtschaftlich überleben.
Ja, genau. Geht ja gar nicht. Wahnsinn. Ja. Und die haben ein eigenes Schulsystem in Bremen oder Hamburg. Das müssen wir uns mal vorstellen. Aber vielleicht kommen wir mal auf den Punkt als Unternehmer. Du als Unternehmer, ich habe viel von dir gelesen in den letzten Wochen und Monaten, weil du dich massiv beschwert hast, Jörg. Du bist Unternehmer, dir gehören große Hotels, das Camea Grand in Bonn, ein tolles Hotel. Gestern sprach ich noch mit jemandem, sagte, er ist der größte Fan vom Camea, ein Anwalt aus München, der immer bei euch gastiert oder das Marriott. Du hast Restaurantbetriebe, aber du bist auch Unternehmer, du im Immobilienbereich querbeet. Und du hast massiv beklagt, was dir zugestoßen ist. Vielleicht erzählst du das nochmal hier.
Ja, danke, Carlos, dass du das Thema aufmachst. Das hatte ich auch noch auf der Liste.
Ja, ich bin ja eigentlich Technologieunternehmer. Ich habe immer Softwareunternehmen aufgebaut und gemacht und getan. Das mache ich auch bis heute. Das ist auch unser Hauptgeschäft. Da wir sehr erfolgreich geworden sind, auch eine ganze Menge auch verdient haben unternehmerisch, haben wir das dann investiert in Immobilien. Und in den Immobilien sind dann Betriebe entstanden, Hotels entstanden, Gastronomien entstanden. Und so kamen wir auch zu der Invite Group, einer Hotel- und Gastronomie- und Fitness- Gruppe für Fitnessanlagen, die gehört jetzt zu den sogenannten großen verbundenen Unternehmen. Groß ist man in Deutschland, wenn man mehr wie 50 Millionen Euro Umsatz macht und mehr als 250 Mitarbeiter hat. Was wir haben 650 Mitarbeiter. Und verbunden ist man, wenn man in einer Gruppe drin ist, wie die meisten Hotelgruppen, Dorinde oder Linda oder mehr Maritim und sonst was in Hotelgruppen drin sind. Und in der Corona-Hilfe sind ja genau diese Unternehmen, Hotels, Gastronomien, Fitnessstudios, komplett in der Pandemie stillgelegt worden. Ja. Also wir haben jetzt seit dem 2. November alles zu. Wir hatten in 2020 schon im Frühjahr alles zu, im Sommer über ein bisschen was auf und dann wieder zugemacht und haben bis heute 22 Millionen Euro an Verlust aufgesammelt. Wir haben bis heute an Corona-Hilfen 60.000 Euro bekommen. Nochmal 22 Millionen Euro Verlust, 60.000 Euro an Hilfen am Abschlägen bekommen. Wahnsinn. Wir haben zunächst in den Überbrückungshilfen 1 und 2 gar nichts bekommen, weil wir groß waren und das nur für Kleine gilt. Dann durften wir bei der November-Dezember-Hilfe nur einen Antrag für die ganze Gruppe stellen, weil wir verbunden sind und ein Verbundunternehmen nur ein Antragsverfahren ist und auch nur einmal die Höchstbeträge bekommen konnten. Dann hatten wir die europäischen Beihilfegrenzen, die bei 1 Million aufgehört haben, beziehungsweise dann in der Fixkostenhilfe nochmal 3 Millionen Euro, aber an die man nicht rankam, weil man in den Corona-Plattformen, mit denen man das beantragt, die nicht ausschöpfen konnte. Man hat jetzt, das, was ich unglaublich schlimm finde für die gesamte betroffene Wirtschaft, ist, dass man gegenüber der Öffentlichkeit von den Spitzenpolitikern so getan hat, als wenn man ganz schnell und unkompliziert und einfach helfen würde sich auf die Bühne gestellt und das propagiert hat. Das ein Scholz, ein Altmaier. Und was passiert heute allein für die Novemberhilfe? Gibt es für die Beamten, die das prüfen sollen, 160 Seiten, Anweisungen, was sie überprüfen müssen, um zu sehen, ob jemand eben berechtigt ist oder nicht. Dabei muss der Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer den Antrag stellen. Ja. Man hat nur einen vorläufigen Bescheid, man bekommt eine vorläufige Hilfe und es gibt noch eine Endabrechnung. Ja. Was hat man gemacht? Man hat keine Beamten genommen, die das kennen, also aus den Finanzämtern beispielsweise, sondern man hat ganz neue Beamte, die noch nie eine Prüfung solcher Kostenaufstellung, Aufwandsaufstellung gemacht haben. Dann ist man hingegangen in Deutschland, da muss sich diese Bürokratie diesen Unsinn überlegen und hat neue Begrifflichkeiten eingeführt. Wie werden Fixkosten definiert in der Überbrückungshilfe 1 und 2? Wie werden Fixkosten definiert in der November- und Dezemberhilfe? Und jetzt in der Überbrückungshilfe 3? Drei komplett unterschiedliche inhaltliche Definitionen, was Fixkosten sind, hat dann neue Berechnungsverfahren eingeführt. Wir kennen ja unsere Handelsbilanz und Steuerbilanzen. Die Finanzämter arbeiten seit Jahrzehnten damit. Die kennen das hoch und runter und kennen diese Systeme. Warum nimmt man nicht die Begrifflichkeiten und Definitionen, die dort bekannt sind? Man hat sich komplett neue Verfahren, die ideologisch geprägt sind vorgenommen und hat die neu definiert. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich eine in der Überbrückungshilfe 3, wenn ich eine Pacht habe, weil ich Pächter bin und in einem fremden Gebäude gepachtet habe, kann ich die Pacht zu 100% ansetzen. Ja. Bin ich aber Eigentümer des Gebäudes, in dem mein Betrieb drin ist, dann darf ich nur 50% der Abschreibung ansetzen und die Fremdkapitalzinsen. Habe ich also hoch Fremdkapital in dem Ding drin, weil ich schlecht gewirtschaftet habe und das neu ist, bekomme ich alle Fremdkapitalzinsen. Ist das Gebäude mir und ich habe es in Eigenkapital bezahlt, bekomme ich nichts dafür. Wenn ich eine Pacht sehe, habe ich immer in der Pacht die komplette AFA, die komplette Kapitaldiensttilgung und Zinsen und noch eine Marge mit drin. Also ich habe ideologisch geprägt, wer reich ist, der soll den Schaden nicht ersetzt bekommen. Oder anders gesagt, wer schlecht gewirtschaftet hat, der bekommt mehr und wer gut gewirtschaftet hat, bekommt weniger. Und diese Verfahren, die wir dort aufgebaut haben, sind so unfassbar schwer in der Beantragung kompliziert, dass wir durch diesen bürokratischen Wulst häufig gar nicht mehr durchkommen. Ich habe eine ganze Kommission bei mir eingesetzt, die Simulationen jetzt macht nach den verschiedenen Verfahren. Jetzt hat er ein Wahlverfahren eingesetzt mit einer Extrahilfe, die noch dazugekommen Unternehmen ist, die wieder jetzt auf einen Schadensbegriff geht, da eine Kommission von Fachleuten eingesetzt, mit Wirtschaftsprüfern, mit Anwälten, mit Controllern, die eben mal versuchen herauszufinden, was wir denn jetzt am besten beantragen. Das ist irre. Das ist totale Irre. Und jetzt haben wir 150 Tage nach Shutdown und haben immer noch kein Geld bekommen. Und wir haben schon in der ersten Dezemberwoche haben wir die Novemberhilfe beantragt. Ja. Ein letzter Satz dazu, Österreich. Wir haben ja in Österreich auch eine Hotelanlagenwerk Wiesenglück. Ja. Da haben wir am 5. November haben wir beantragen können, die Novemberhilfe. Am 16. November den Bescheid bekommen. In Deutschland haben wir heute noch keinen Bescheid. Am 21. November war das Geld auf dem Konto.
Mhm. Ja. Okay. Kann also auch anders gehen, ja.
Das kann auch anders gehen. Das ist ein gutes Beispiel, Jörg.
Aber ja. Jörg, wie gehst du damit um? Also diese Ungerechtigkeit, die schreit ja eigentlich nach einer Sammelklage oder nach einer Initiative oder einer politischen Initiative, das nochmal aufzurollen, weil das kann doch eigentlich nicht rechtens sein. Also ich meine, abgesehen davon, dass es bei dir in unfassbare Dimensionen geht, das kann doch eigentlich nicht richtig sein.
Also es gibt ja größere Hotelketten, da ist ja noch viel schlimmer. Wenn man so in Linden oder Maritim oder Dorinde oder sonst was schaut oder im Hotel Wandi, ist ja noch viel, 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 viel schlimmer als bei mir. Also ich habe mich zwischen Weihnachten und Neujahr hingesetzt und habe den ganzen Prozess mal aufgeschrieben und habe auch mal die Verfassungsverstöße gegen den Gleichheitsgrundsatz, gegen das Berufs- und Gewerbeverbot, gegen das Recht auf Eigentum einfach aufgeschrieben, gezeigt, wie das aussieht. Habe das an die Presse gegeben, hatte auch eine riesen Resonanz. Haben wirklich sehr viele darauf reagiert und es war mindestens 20 Mal auf den FAZ oder Zeit oder Manager Magazin, Kapital, Wirtschaft und so weiter überall reingekommen. Die Bundesregierung hat jetzt mit verschiedenen Sachen darauf reagiert. Sie hat beispielsweise im Extra-Programm gesagt, die eine Kritik, es handelt sich nicht um eine freiwillige Hilfe, sondern es ist ein sehr bewusster, vorsätzlicher Schaden entstanden, um die Bevölkerung mit einem guten Grund und die Bevölkerung zu schützen. Bin ich absolut einverstanden. Nur wenn ich einen vorsätzlichen Schaden jemandem zufüge, hat derjenige, der den Schaden zugefügt, bekommt einen Schadensersatzanspruch. Ja. Und Schadensersatzanspruch ist ein Anspruch, den ich gesetzlich durchsetzen kann, also gerichtlich durchsetzen kann. Und das war eine meiner Forderungen, dass ich gesagt habe, es muss ein Schaden anerkannt werden. Jetzt hat man in der Extrahilfe für November und Dezember extra, hat man den Schaden erstmalig anerkannt. Damit ist man diesem ominösen Paragraphen 28a im Infektionsschutzgesetz entgegengetreten, den man ja da an einem Tag, muss man sich vorstellen, ich glaube, es war Ende Oktober, 24. Oktober oder sowas, hat man an einem Tag einen Bundestagsbeschluss, einen Bundesratsbeschluss bekommen und am Abend hat der Bundespräsident
noch unterschrieben, ja.
Ja. Und das war, weil man unbedingt eine Rechtsnorm brauchte, um die ganzen Maßnahmen zu rechtfertigen, die man für die Corona-Hilfe durchführte und gemacht hat. Und da hat man diese gesamten Einschränkungsmaßnahmen nicht verknüpft mit dem § 56 Infektionsschutzgesetz, der einen Schaden hätte begründet und hat das extra ausgeschlossen. Ich glaube, das ist verfassungswidrig. Ja, und so gibt es auch, dass große Unternehmen schlechter behandelt werden als kleine und mittlere Unternehmen, ist ein weiterer Verstoß gegen das Gleichheitsgrundsatz, Artikel 3 Absatz 1 und so weiter. Wir können, also da gibt es verschiedene Verfassungsbrüche dagegen. In der Branche gibt es auch schon die ersten Verfassungsklagen. Rindt war der Erste, der das gemacht hat.
Okay.
Hat man am 28. Dezember letzten Jahres hat das Bundesverfassungsgericht wegen Überlastung die Klage nicht angenommen, weil sie ja 6.000 weitere Fälle haben. Ja, sind wir in der Bananenrepublik. Ja, die natürlich wollte das Bundesverfassungsgericht in dieser Situation jetzt keine Entscheidung treffen und hat dann eine Möglichkeit gesucht, den Fall nicht zu behandeln. Hätten sie die mal handeln müssen, hätten sie dem Recht geben müssen und damit wäre die Bundesregierung unter einen riesen Druck kommen. Ja. Und deswegen hat man das jetzt rausgeholt. Aber es wird Verfassungsklagen geben. Und die Bundesregierung tut jetzt durch die verschiedenen neuen Verfahren versuchen, den Verfassungsbrüchen entgegenzuwirken und die abzumildern. Also man hat das erkannt und man reagiert auch mittlerweile als Bundesregierung darauf.
Also das heißt, das Ganze wird uns noch auch rechtlich noch, denke ich, sehr, sehr lange verfolgen.
Ja.
Wir werden auch sicher, ich bin auch überzeugt davon, wir werden irgendwann, so wie nach der Wiedervereinigung es den Soli gab, wird es irgendeine Art von Corona-Steuer geben in den nächsten Jahren. Davon ist auch auszugehen. Aber das fand ich jetzt einen sehr, sehr interessanten Einblick. Vielen Dank dafür, auch für die, ja, man merkt, da ist sehr viel Leidenschaft dahinter, also auf der Fall auch viel gelitten wird und gelitten wurde.
Aber wenn man 20 Millionen Euro Verlust reinmacht,
das ist schon,
kommt auch Leidenschaft
da,
auf.
Ja, da ist das Leiden größer als die Leidenschaft, das meinte ich.
Ja, ja.
Meine Güte.
Ja, ich bin rausgegangen. Ja, ich bin rausgegangen, weil wir über unsere Technologiefirmen und Immobilien und sonst was ein breiteres Standbein haben, ja, nicht nur von einer Branche abhängig sind und es mir leichter fällt, in die Öffentlichkeit zu gehen und das anzuklagen, als viele, die mit dem Rücken an der Wand stehen.
Das sind
Unternehmer, die ihr ganzes Leben
lang
in der zweiten oder dritten Generation so einen Mittelständler aufgebaut haben, tausend von Arbeitsplätzen geschaffen haben, die mit ihrem persönlichen Einkommen und ihrem persönlichen Engagement dahinter stehen, die jetzt innerhalb einer solchen Krise unverschuldet an die Wand gefahren werden. Das geht doch nicht. Ja.
Nee.
Das machen wir den Mittelstand kaputt, haben einen Sozialneid auf die Unternehmer. Und was ist die Konsequenz? Internationales Geld kommt rein, anonyme Fonds, die alles aufkaufen, die internationale Großkonzerne, die irgendwo auf der Welt sitzen, die sich hier aus Russland und aus China und sonst was einkaufen und nachher dann den Arbeitgeber stellen. Und dann sagen wir, ja, wir haben sozialneid auf diese mittelständischen Unternehmer und haben jetzt im Korb drin eine anonyme Masse an Großkapital aus der Welt und glauben, das wäre sozialverträglicher und arbeitnehmerfreundlicher.
Absolut. Bin ich vollkommen bei dir. Ne? Das, was im Moment passiert, hier kommen tatsächlich Chinesen, Amerikaner, Saudis, Araber und kaufen Unternehmen, die angeschlagen sind, zu kleinem Preis, ja, einfach weil die Krise sie quasi weggeputzt hat. Und ob die dann wirklich einen unternehmerischen Ethik- und Moralansatz haben wie Jörg in seinen Unternehmen, das wage ich mal zu bezweifeln.
Jetzt kommt Asker ja jetzt auch auf uns zu, weil die gelesen haben, dass hier geklagt haben und meinen, jetzt könnten sie bei uns eben halt Leichen flattern und könnten für kleine Preise dann die Gesellschaft aufkaufen. Ich meine, das werde ich nie zulassen, das brauchen wir auch nicht. Aber es stehen viele mit dem Rücken an der Wand, die auch sich Gedanken machen müssen, wenn jetzt der Insolvenzschutz mal wegfällt, was dann passiert.
Ja.
Und dann
kann man
der
sagen,
Wirtschaft.
Ja.
Der Wirtschaftsstabilitätsfonds ist der größte Hohn aller Zeiten. 600 Milliarden Euro werden propagiert. Ja, es sind noch keine 10 Milliarden Euro davon in Anspruch genommen. Davon ausgegeben worden, genau. Davon hat jetzt die Lufthansa 5,8 Milliarden, TUI 1 Milliarden und noch Kaufhof-Konzern 460 Millionen bekommen. Das sind schon die Hauptplayer da drin. Und was mache ich? Wenn ich das mache, dann setze ich mir Beamte in mein Unternehmen, in die Hauptversammlung und Gesellschafterversammlung rein, die mitreden mit unglaublich schlechten Konditionen. Also das ist der totale Hohn, da wird irgendetwas politisch propagiert, was am Ende des Tages überhaupt gar nichts bringt. Das hätte man sich einstecken können. Ja, die Riesensummen, die auf diesen Podien zu den Spitzenpolitikern benannt werden, die werden niemals irgendwo in Anspruch genommen werden.
Ich bin vollkommen bei dir, Jörg. Dennoch müssen wir zwei Seiten sehen. Auf der einen Seite, ja, da ist extrem viel zu verbessern. Bürokratie muss weg. Wir müssen schlanker werden, besser organisiert. Österreich in dem Falle war ja ein wunderbares Beispiel. Ne? Der gleiche Vorgang, zwei Länder. Und man sieht, die Österreicher kriegen es hin, wir kriegen es nicht hin. Ich habe ja mein Buch, das letzte Lockdown, Stillstand als Beschleuniger, Covid-19. Als notwendige schöpferische Zerstörung geschrieben. Da geht es genau darum. Und da habe ich das auch beschrieben, was das eigentlich heißt. Auch die neuen Regeln, die ich sehe, die nach Corona gelten werden und die wahrscheinlich wirtschaftlich uns noch lange, lange, lange begleiten werden. Und ich hoffe immer, dass dieser Lockdown dann wirklich eine schöpferische Zerstörung ist und dass wir daraus lernen und unsere Lehren ziehen, und zwar auch der kleine Einzelhändler, natürlich das Hotel, das der Maschinenbauer, dass die verstehen, dass der technologische Fortschritt der Hebel zum einen zu Wohlstand ist, aber zum anderen auch zu mehr Nachhaltigkeit, denn wir können darüber auch unsere Welt verbessern, also zu einem besseren Planeten machen und hoffentlich dann einer, wo wir keine Klimakrisen und da das in 100 Millionen Jahren nicht so aussieht wie am Mars zum Beispiel. Ne?
Dann vielen, vielen Dank, Jörg. Also das war wirklich sehr, sehr erkenntnisreich heute und mit sehr hoher Fachkenntnis, auch was jetzt gerade diese Förderthematik angeht. Und da kann man nur Daumen drücken und hoffen, dass ihr da noch ja gut durchkommt und gut und da auch erfolgreich seid, auch im Sinne sagen wir, von anderen Unternehmern, die es natürlich genauso auch betrifft. Ne?
Dann kommt, Roland, noch einen Satz dazu, bevor wir abbrechen. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Wir haben ja, es darf ja höchstens 70% des Verlustes ausgeglichen werden an den Unternehmer. Damit habe ich gar kein Problem, dass wir einen Teil des Verlustes tragen als Unternehmer und gesellschaftlich auch mitwirken. Kein Thema. Also das soll nicht sagen, ich will jetzt alles erstatten und bekommen, der Staat muss für alles uns hier sicherstellen. Aber wenn 70% oder ein Fixkostenanteil getragen wird, dann bitte unkompliziert, schnell, unbürokratisch. Und wenn Betrüger dabei sind, dann ist das ein Kollateralschaden. Der kann auch nachher wieder in der Nachüberprüfung auch wieder eingefordert werden. Dann ist das aber der viel kleinere Schaden, als den Mittelstand kaputt zu machen
jetzt. Ja, das ist richtig.
Absolut.
Ein schönes Schlusswort. Da kommen wir dann auch zu unserer auch sehr beliebten Abschlusskategorie. Tops und Flops der Woche. Ich habe schon meine im Kopf. Karl-Heinz, möchtest du beginnen? Was waren für dich die amüsanten und weniger amüsanten Dinge der letzten Tage?
Also zum einen, einer der Tops ist ganz sicher, was im Moment in Amerika passiert. Joe Biden, der das Land wieder aufrichtet. Und ich glaube auch, dass er der Präsident ist, der die Menschen wieder vereinen kann. Also mit seiner Art und seiner Erfahrung, auch wie er mit den Republikanern umgeht, also eigentlich dem potenziellen politischen Gegner. Das finde ich sehr gut und das macht viel Hoffnung. Und zum anderen auch, was man so sieht, was sich in Deutschland entwickelt. Also wenn ich mit den Menschen hier spreche im Moment, dann stelle ich immer wieder fest, viele denken über das nach, was wir getan haben. Die erkennen auch, also beispielsweise Homeoffice, so schlimm ist das ja gar nicht. Ich kann Dinge jetzt miteinander verbinden. Wir fangen an, unser Denken zu verändern. Und das macht mir eigentlich für die Zukunft sehr viel Hoffnung. Und deshalb glaube ich, dass diese Pandemie auch wirklich unsere Chance sein kann. Wir müssen sie nur nutzen. Wir müssen alles hinterfragen, was wir früher so getan haben. Brauchst du wirklich noch den Firmenwagen? Musst du noch jeden Tag commuten ins Büro? Das ist gut für die Umwelt. Und deshalb bin ich der Überzeugung, diese Krise kann uns auch im positiven Sinne nachher verändern.
Na, und Jörg, was sind für dich so die Tops und Flops nach all den genannten Dingen, die wir schon hatten heute?
Ja, also top ist, wenn es auch nicht der Woche ist, aber dass wir in Deutschland mit der BioNTech und der CureVac zwei Unternehmen haben, die in der Weltspitze der Impfstoffe, gentechnisch aufgearbeitete DNA, also es geht ja um das mRNA-Gen, dass wir die hinbekommen haben und wir gezeigt haben in der Welt, wir können noch Innovation in Deutschland. Das ist ein super Top, was ich nach vorne bringe. Ich kann mich auch mit Top und Flop der Woche unbeliebt machen. Eins meiner Top der Woche ist, dass Bayern verloren hat. Und der Flop ist, dass Gladbach in Mainz verloren hat. Gladbach ist meine Lieblingsmannschaft. Und das, ja, aber ich habe auch noch einen weiteren Flop, ein ganz persönlicher Flop. Ich bin begeisterter Skifahrer und zurzeit ist in Österreich Traumwetter, Traumschnee, wunderschönes Skiwetter. Und wir sitzen hier im Büro und machen einen Podcast. Ich wäre viel lieber auf der Piste.
Ja, dann, nicht wie auf die Autobahn.
Ja, man darf leider nicht.
Ja. Na, dann komme ich noch mit meinem Top und Flop der Woche. Die hängen sehr eng beieinander. Also Top der Woche der letzten Tage war die Tatsache, dass ich mit meinem Sohn, der jetzt noch 6 Jahre alt ist, wir sind 25 Kilometer Rad gefahren. Das war schon ein schönes Erlebnis. Flop war, wir haben natürlich das Wetter genossen und waren natürlich draußen, auch am Rhein. Der Flop war, ich habe einen Sonnenbrand. Also ich hatte mir tatsächlich beim ersten längeren Aufenthalt draußen in diesem Jahr einen leichten Sonnenbrand geholt. Also Leute, cremt euch ein, passt auf euch acht und genießt den kommenden Frühling.
Allen eine gute Woche.
Eine gute Woche.
Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Karl-Heinz.
Vielen Dank. Alles Gute. Bis dann.
Tschüss. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao.
Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie, liked sie, shared sie, kommentiert sie. Nächste Woche geht es wieder weiter mit illustren Gästen. Erde 5.0 freut sich auf euch. Alles Gute und euch eine schöne Woche. Ciao, ciao. Und wir bedanken uns nochmals beim Unterstützer dieser Episode, nämlich Relify.com. Relify formuliert eure Inhalte so, dass sie bei Google auf Seite 1 ranken. Vielen Dank dafür nochmals an Relify.com. Relify, die Plattform für relevantes Schreiben im Netz. Relify.com. Relify schreibt sich wie folgt: relify.com. Nochmal. Relify, wenn ihr das in den Browser eingibt, bitte relify.com. Einfach über die Webseite anmelden, Bezug nehmen auf Erde 5.0 und eine kostenlose Trial vereinbaren. Viel Spaß damit!